Wir lesen weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees. Teil 10. Wie lange ich geschlafen habe, kann ich nicht sagen. In diesem Leben wird die Zeit nach den erzielten Ergebnissen gemessen und nicht nach den Umdrehungen eines Uhrzeigers. Ich weiß nur noch, dass bei meinem Erwachen all die Veränderungen vollzogen waren, die sich beim Einschlafen bereits angekündigt hatten. Die Furchen auf meinem Antlitz waren fort, die grauen Strähnen in meinem Haar verschwunden. Jede Müdigkeit schien wie weggeblasen und meine neuen Kräfte schienen so vollkommen in mein Wesen eingefügt, dass, obgleich Bewusstsein, Erinnerungsvermögen und meine Persönlichkeit mit ihren Wünschen und Hoffnungen die gleichen geblieben zu sein schienen, ich mir ebenso stark einer neuen und stärkeren Lebensnatur bewusst war. Einer Natur, die Müdigkeit und Enttäuschung fortan nicht mehr kennen sollte. Im gleichen Augenblick geschah etwas, das zu meinen seltsamsten Erfahrungen in diesem Leben gehört. Kaum hatte ich mich aus der Umarmung des Schlafes gelöst, als ich fühlte, dass er mich jetzt für immer verlassen würde. Ich kann nicht sagen, woher dieses Gefühl kam, aber es war absolute Gewissheit. Es berührte mich seltsam. Schmerz, Zweifel, Enttäuschung und die 100 anderen Begleiterscheinungen des Erdenlebens sind Dinge, die man leichter ablegt. Aber Schlaf ist doch der am stärksten benötigte und bei weitem der treueste Freund der Menschheit und der einzige Wohltäter für die Armen und Bedrängten. Er spendet seine Gaben immer aufs Neue, selbst dem armseligsten Vagabunden, der bei ihm Vergessen sucht. In seiner Nichtachtung der Person ist er Gott ähnlicher als irgendein anderes Geschenk der Erde. Der große Tröster gibt sich allen gleichermaßen zu eigen. Die ihn unstet schelten, wissen nicht, dass der Fehler in ihnen selbst liegt. Er ist die sicherste Brücke zwischen Diesseits und Jenseits, öffnet die Tore des Todes und lässt die, die sich liebten, wieder zusammenkommen. Das alles war der Schlaf auch für mich. Er war mein bester Freund auf Erden, der einzige, der mich niemals im Stiche ließ. Jetzt mussten wir voneinander scheiden. Für immer. Er hatte mich zur Grenze seines Reiches geleitet. Mein Weg ging weiter in eine Zukunft ohne Nacht. Und deshalb fiel es mir nicht schwer, von diesem treuen Gefährten Abschied zu nehmen. Dies war für mich ein weiterer Schritt hinauf auf der Leiter des Lebens. Möge er denen, die ihn brauchen, ein eben solcher Wohltäter sein wie mir während meines ganzen Lebens auf Erden. Ich hatte mich kaum halb aufgerichtet, als mein Blick auf einen Mann fiel, der so aussah, als sei er der Arzt in dem Sanatorium, das mich umgab. Während er langsam näher kam, verweilte er hier und dort bei anderen Menschen, die gleich mir hier ruhten. Kurz wie der Doktor bei der Visite. Dies gab mir Gelegenheit, ihn zu beobachten, bevor er zu mir kam, denn ich hegte die freudige Erwartung, dass dies seine Absicht sei. Anders als Eusemos war er von recht kleiner Statur, doch schlank, so dass er nicht eigentlich klein wirkte. Seinem ganzen Aussehen nach war er Ägypter. Er hatte leuchtend dunkle Augen, die Güte und Frohsinn ausstrahlten. Er sah aus wie ein junger Mensch, doch in seinem Tun und seinen Bewegungen lag etwas, das ihm ein hohes Amt und auch ein hohes Alter zuzuschreiben schien. Ein sehr hohes, dessen Erfahrung vielleicht nur zu tragen war durch die jugendliche Kraft und Zuversicht, die er zur Schau trug. Es war nichts von der Nervosität und Spannung um ihn, die man oft an jungen Männern wahrnimmt, denen Autorität gegeben ist. Im Gegenteil. Jede kleinste Handlung, die er vollführte, erfolgte mit einer Geduld und Gründlichkeit, als gäbe es außer ihr nichts Wichtigeres. Es war offensichtlich, dass Zeit für ihn nichts bedeutete, während er einem Patienten das Lager ordnete oder einem anderen, der ein wenig zu gehen wünschte, den Arm um die Schulter legte, um ihn zu stützen. Bei jedem, den er auf diese Weise betreute, verweilte er ein wenig, um sich dann mit einem freundlichen Winken der Hand zu verabschieden und sich nach dem Nächsten umzudrehen, der ihn brauchte. Während er sich mir auf diese Weise langsam näherte, konnte ich ihn ausgiebig beobachten und verlor schließlich wie von selbst jedes Gefühl, dass er ein Fremder für mich sei. Ich hatte mich von meinem Lager erhoben, doch der halb scherzhafte, halb vorwurfsvolle Blick in seinen Augen ließ mich meine Absicht vergessen, dafür um Entschuldigung zu bitten, dass ich mich auf diesem Blumenbeet zur Ruhe gelegt hatte. Er trat auf mich zu, ergriff meine Hand, legte seinen Kopf zur Seite und fragte mit einem Lächeln in den Augenwinkeln: »Darf ich dich diesmal beglückwünschen?« »Diesmal?« fragte ich, vergeblich in meinem Gedächtnis forschend, wo ich ihn vielleicht schon gesehen haben könnte. »Nun«, sagte er gedehnt und drohte mir dabei scherzhaft mit dem Finger, »das letzte Mal habe ich dich beim Schlafen ertappt.« »Ja, ich habe geschlafen«, sagte ich etwas verwirrt, »aber es tut mir sehr leid, wenn ich euch damit eine Ungelegenheit bereitet habe.« Still und kein Wort der Entschuldigung. Was natürlich ist, ist richtig und braucht dir nicht leid zu tun. Und was die Ungelegenheiten betrifft, so hast du sie hinter dir gelassen, als du durch den Nebel kamst. Und ich fürchte, du wirst sie nie wieder erleben, denn es gibt sie nicht in diesem Leben. Dann hoffe ich wenigstens, dass ich dich durch mein Schlafen nicht aufgehalten habe, denn ich vermute, du bist der Freund, den ich hier treffen soll. Ja, ich bin Kuschner. Und dein Schlaf, er war weit mehr als ein vorgesehener Punkt im Programm, als eine Störung. Das freut mich zu hören. Aber sag mir, habe ich lange geschlafen? Ich habe nicht den geringsten Zeitbegriff.
Ich auch nicht, sagte er mit einem humorvollen Achselzucken, das ich schon vorher an ihm wahrgenommen hatte. Das macht uns wohl ein wenig rückständig gegenüber der Erde, aber vielleicht ist das nur gut. Denn einmal haben wir keine Uhren hier und zum anderen würden sie nicht gehen, hätten wir sie.
Ach, warum denn nicht? Lass es mich erklären. Dieser liebliche Ort hier ist ein Platz zum Ausruhen. Und alle, die hier um uns sind, sind zu diesem Zweck hergekommen. Es war absolut nichts Ungewöhnliches, dass ich dich schlafend angetroffen habe. Nun, vor sehr, sehr langen Jahren, wohl in den Kinderjahren der Erde, soll die Zeit einmal zu Besuch hierher gekommen sein. Und sie war so angetan von diesem Ruheplatz, dass sie stehen blieb und niemand sie seither wieder in Bewegung zu bringen vermochte. Darum kann ich dir nicht sagen, wie lange du geschlafen hast. Und darum würden hier auch keine Uhren gehen. Ist das eine Erklärung?
Ja, sie ist ausgezeichnet, aber ich bin überrascht.
Das ist verständlich, unterbrach er mich, ehe ich fortfahren konnte. Die Überraschung ist Bestandteil dieses Lebens und ein sehr angenehmer Begleiter, mit dem man gern Bekanntschaft macht. Wenn sie die Erde besucht, verkleidet sie sich oft und kommt gerne in Schattenstunden des Lebens, sodass nur wenige Menschen spüren, mit welchem Abgesandten Gottes sie zu tun haben. Doch hier wirst du sie bald lieben lernen und mit Entzücken ihrer Silberstimme lauschen, die bis in den entferntesten Winkel reicht. Keiner der Engel bringt uns so viel Freude wie sie und ihre Besuche sind uns immer willkommen.
Es war eigentlich schon eine Überraschung für mich, meinte ich, dass ich hier schlafen konnte.
Warum? Fragte er. Die Müdigkeit ist die Braut des Schlafens. Sie gehören zusammen. Wenn jemand infolge einer Krankheit stark erschöpft ist, muss er auch nach dem Überstehen der Krise seinem Körper noch Ruhe gönnen. Und wenn die Krankheit nach längerem Kampf obsiegt und den Körper von der Seele scheidet, setzen wir dann ein Wunder voraus, um die in diesem Kampf auch der Seele zugefügte Erschöpfung sofort ungeschehen zu machen? Alles in der Natur, Pflanzen, Tiere und Gestein, hat seine Ruhezeit. Warum sollte es bei einer müden Seele nicht ebenso sein? Erst Ruhe und Schlaf geben ihr wieder jugendliche Kraft. Und in diesem Schlaf wird zugleich die Müdigkeit für immer zurückgelassen.
Schlafen denn alle Menschen nach der Ankunft in diesem Leben?
Nein, nicht unbedingt. Der Schlaf trennt zwei seelische Entwicklungszustände, wie die Nacht zwei Tage trennt. Unter den Menschen, die hierher kommen, befinden sich auch solche, die im Augenblick noch nicht die Entwicklung erreicht haben, um schon auf den Schlaf verzichten zu können. Diese führen ein ähnliches Leben, wie sie es auf Erden geführt haben, bis sie eines Tages zu einem Ruheheim wie diesem gelangen, um dort über den Bereich des Müdewerdens hinauszuschreiten, um danach niemals mehr Schlaf zu benötigen. Doch gibt es auch andere, die die spirituelle Ebene schon auf der Erde erreichen, sodass sie hier nur zur Gewöhnung kurze Zeit verbringen, um sich dann auf den Weg zu ihrer höheren Heimat zu begeben.
Ich staunte. Die Gewöhnung kommt mir im Augenblick noch so schwierig vor. Alles ist so völlig anders, als ich es erwartete. Es gibt so viele Offenbarungen für mich, dass ich fast glaube, es wird eine Ewigkeit dauern, bis ich alles verstanden habe.
Kuschma entgegnete, wir werden niemals alles verstehen, lieber Bruder. Er sagte es mit einem tiefen Ernst, wie ich ihn vorher nicht an ihm bemerkt hatte. Ich selbst beginne gerade erst zu verstehen, und andere, die viel größere Höhen erreicht haben, sagen dasselbe. Die erhabenste Seele, die wir hier kennen, sagt, dass sie erst an einem Ufer steht, vor sich die Weite der Unendlichkeit, die zu durchmessen Ewigkeiten währt. Sie weiß nicht, was es am anderen Ufer noch zu erkennen und zu entdecken gibt, ehe sie die Fülle des Heils erkennen kann, die Gott für sie bereitet hat. Wir können nur danach streben, alles zu erkennen, was uns hier umgibt. Wenn uns das gelungen ist, wird uns das göttliche Gesetz zu höheren Bereichen führen. So steigen wir Stufe um Stufe auf der Leiter, deren Spitze an den Thron Gottes gelehnt ist.
Wenn ich meine bescheidenen Kräfte bedenke und sehe, dass jede meiner Fragen 100 neue auftut, erschreckt mich fast der Gedanke, wie lange es dauern wird, bevor ich überhaupt anfangen kann, hinaufzusteigen. Was ich bisher gesehen habe, scheint mir, werde ich mir noch in 1000 Jahren nicht zu eigen gemacht haben. Wie darf ich das da hoffen?
Ich kann sehr gut verstehen, was du fühlst, sagte Kuschna mit Wärme. Mir ging es nicht anders und die Erinnerung daran lässt es mir umso mehr zur Freude werden. Die zum Beginn deiner Reise auch hilfreich ist. Was die Zeit betrifft, die du benötigen wirst, so sorge dich nicht deswegen. Wie ich schon sagte, steht die Zeit hier still und du wirst keinen Nachteil daraus erleiden, wie lange auch immer es dauert. In dieser Hinsicht unterscheidet sich unsere Arithmetik von der auf der Erde. Wenn du all die Spannen zusammenzählst, die zur Vollendung deiner spirituellen Erziehung nötig sein mögen, so wird dir doch immer noch das gleiche Maß an Unendlichkeit übrig bleiben. Wenn du etwas siehst, das du nicht verstehst, frage. Und frage so lange, bis dir erschöpfend Antwort geworden ist. Auf diese Weise wirst du gut vorankommen und jede Seele auf deinem Weg wird dir mit Freuden helfen. Ja, das habe ich schon erfahren, sagte ich. Seit meiner Ankunft habe ich nichts als Fragen gestellt an alle, die ich traf. Fahr fort damit. Du wirst sehen, dass Wissen leichter zu erwerben ist, als du im Augenblick glaubst. Danke. Ich werde deinen Rat nicht vergessen. Aber sage mir noch dies. Ist es üblich, dass alle Neuankömmlinge so herumwandeln, wie ich es jetzt schon tun durfte? Kushner antwortete, das Gesetz der Liebe, das uns hier allein regiert, passt sich jedem Einzelfall an, wobei nur das Ziel, die größte Wirkung in jeder Hinsicht zu erzielen, das gleiche bleibt. Aus diesem Grunde prüfen die Wächter an der Nebelwand jede ankommende Seele. Nicht um sie zu richten, das gehört nicht zu ihrer Aufgabe, sondern um ihnen so weit wie möglich zu helfen. Sie haben Erfahrung im Lesen der Charaktere, erfassen die seelische Entwicklung jedes Einzelnen und gehen im Gedankenflug ihre Berichte an übergeordnete Stellen weiter, die über die im Einzelfalle notwendige Hilfe entscheiden. In kürzerer Zeit, als ich jetzt zur Erklärung benötige, sind alle Vorkehrungen getroffen und einer oder mehrere Helfer ausgesandt, um den Neuankömmling zu empfangen. Auf der Ebene oder einem Wiesenhang, wie du ihn selbst kennengelernt hast. Aha, sagte ich, und wie erkennen die Helfer in der Menge gerade denjenigen, der ihnen anvertraut werden soll? An seinem Gewand, war die Antwort. Aber wo so viele das gleiche Gewand tragen, kommen da nicht häufig Verwechslungen vor? Niemals, antwortete Kushner. Die Helfer sind zu gründlich auf ihre Aufgabe vorbereitet, um jemals fehlzugehen. Die Farben der Gewänder mögen dir gleich erscheinen. In Wirklichkeit aber gibt es zahlreiche feine Unterschiede, deren jeder eine ganz bestimmte seelische Verfassung anzeigt, nach der sich wiederum die Betreuung durch die Helfer richtet. Fehler gibt es dabei nicht. Ich fragte, die Farben sind also ein unfehlbarer Gradmesser? Ja, sie sind es. Es gibt eine Art spiritueller Farbenchemie, deren Wirken von dem Leben bestimmt wird, das man auf der Erde geführt hat, und keine Anstrengung kann ihre Äußerungen ändern oder verfälschen. Wer von den Unsrigen dein Gewand sieht, eine Mischung aus Rosa und Blau, der weiß sofort, dass in dir der Drang nach Wahrheit wohnt und ein aufgeschlossener Geist, sie zu empfangen. Denn Blau bedeutet Wahrheit und Rosa Mitgefühl mit dem Nächsten. Dein Gewand verrät noch andere Einzelheiten, die von deiner Wahrheitssuche und deinen Enttäuschungen in der Vergangenheit zeugten. Wer immer hier auf dich trifft, wird besorgt sein, dir alle Hilfe zu leisten, um diese Misserfolge des Erdenlebens wettzumachen. Darum wirst du auch angeregt, so lange wie nötig herumzureisen und deinen Durst nach Wahrheit zu befriedigen.
Jetzt aber, wenn du genug ausgeruht bist, will ich dich etwas besser mit deiner näheren Umgebung und unseren Aufgaben hier bekannt machen. Und so erhoben wir uns, und Kuschner führte mich, den Arm um meine Schulter gelegt, in der Richtung fort, aus der ich ihn hatte kommen sehen. Gehe ich fehl in der Annahme, dass dieser Ort eine Art Heim für Genesende ist, fragte ich. Nicht sehr. Ich möchte dir gerade an einem Beispiel eine Methode erläutern, mit der wir hier Kranke und Schwache behandeln.